Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und mein Name ist Stefan Buchester. Und wir wollen euch heute wieder einladen, Alltagsphänomene durch die psychologische Brille zu betrachten. Und dazu haben wir das große Glück, heute nochmal eine Kollegin eingeladen zu haben.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich, heute wieder dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Monique Daniel und wir haben heute ein großes Thema uns vorgenommen.
Genau, bevor ich zum Thema komme, muss ich aber aufgrund der E-Mails, die uns erreicht haben, noch eine Sache nachschieben, noch nacherklären. Also ich habe mich ja ganz deutlich gemacht, dass du die Frau gewesen wärst, mit der ich gern studiert hätte und möchte das nochmal ganz kurz erläutern. Also vielen Dank an all die Kolleginnen und Kollegen, die mit mir studiert haben und mich ertragen haben. Im Psychologiestudium gibt es ganz, ganz viele Rollenspiele und da ist es immer notwendig, ein Pendant zu haben, die in der Lage ist, gut schwingungsfähig das aufzunehmen, sich gut hineinzuversetzen. Und da habe ich einfach bei uns beiden ein gutes Erleben und deshalb die Aussage, also trotzdem nochmal oder gerade darum, an dieser Stelle ein Dankeschön an alle, die mich im Studium erleben mussten, durften, konnten, sollten.
Das war jetzt ein Kompliment, oder?
An alle.
Mhm. An alle. Einfach mal mit der Gießkanne verteilen. Genau.
Gönnerlaune. An alle, das ist sehr gut. Also,
An alle, die einsam zu Hause sitzen. Und das ist auch unser Thema heute. Eigentlich auch schon ein bisschen skurril, dass wir zu dritt das Thema Einsamkeit besprechen wollen.
Ja, warum?
Weil wir ja hier zu dritt sitzen.
Ja, aber das kann ja trotzdem heißen, dass wir einsam sind.
Ja, genau.
Hast du recht? Ist nur mit diesem herkömmlichen, mit der herkömmlichen Vorstellung, diesem Etikett, was an Einsamkeit dranklebt, eben nicht ganz kompatibel, nicht ganz vereinbar. Es gibt ja so diese Idee, dass Menschen, viele Menschen auch in Gesellschaft sehr einsam sein können. Darüber werden wir heute reden. Wir werden darüber reden, dass Menschen gut allein sein können, was nichts mit Einsamkeit zu tun hat. Und zwischen der gesamten Skalierung dieser Phänomene.
Und ich möchte gerne noch hinzufügen, dass ja Einsamkeit oft nur bestimmten Personengruppen zugeschrieben wird. Und auch das, finde ich, sollten wir hier heute ein Stück mit auflösen.
Absolut, dann lasst uns mal starten. Ich fände es mal ganz toll, wenn jeder vielleicht mal ganz kurz sagt, wann war er eigentlich das letzte Mal oder sie eigentlich das letzte Mal einsam. Und wir haben hier so die gute und liebgewonnene Gewohnheit, dass Konstantin anfängt.
Ja, ich habe immer das Glück, genau, aber ich muss jetzt wirklich mal überlegen, wann war ich das letzte Mal einsam? Ja, eigentlich die letzten Wochen, wenn man das so nimmt. Aktuell arbeite ich ja an der Nachtschicht, dann komme ich nach Hause, dann lege ich mich ins Bett, keiner ist zu Hause, ich stehe dann alleine auf, ich bin dann auch noch eine Weile alleine. Ja, und das ist schon irgendwo so ein Stück einsam, jetzt nicht schlimm, aber da, doch, die letzten Wochen war ich zwangsweise einsam.
Mir schoss da jetzt gerade Kundenbesuch durch den Kopf. Das war ein sehr anstrengender Besuch und danach war ich im Hotel. Und das Hotel war sehr speziell, so will ich es mal formulieren, also weil es sehr unpersönlich war und hatte auch nichts, was man irgendwo heimelig oder ähnlich sagen konnte. Und ich bin in diesem Zimmer einsam gewesen. Also ich habe mich da, also das war so fast wie ein Museumsgefühl und ich bin jetzt hier gerade Gast, aber irgendwie nicht richtig in meinem eigenen Film unterwegs und das ging dann bis zum Frühstück. Also auch dort, wenn man dann ganz allein am Tisch saß und dann so von weiter Ferne anderen Gästen zugeschaut hat. Also spannender Moment, das mal so bewusst zu erleben und sich das auch bewusst zu machen. Mhm. Und bei dir?
Ich bin mal gar nicht lange her auf einer Grillparty gewesen. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt war ich, glaube ich, der Einzige, der noch relativ nüchtern war, weil ich keinen Alkohol trinke und hatte da ganz massiv dieses Gefühl, dort einfach nicht hinzugehören, was sehr viel Einsamkeit ausgelöst habe, weil es gab keine Möglichkeit mehr, mit den dort Anwesenden noch irgendwie sinnhaft oder vielleicht auch einfach nur interessant zu plaudern. Und da habe ich mich tatsächlich auch sehr einsam gefühlt in dieser Situation.
Aber du meinst jetzt nicht unser Grillen von letzter Woche. Oder möchtest du mir vor allem irgendwas sagen?
Da hatte ich ja die Möglichkeit, durch engagiertes Arbeiten jedes Form von Gefühl, durch intensives Dabeisein von Einsamkeit, jedes Gefühl von Einsamkeit beiseite zu legen.
Genau, und wir haben auch nicht wirklich was getrunken.
Nein, tatsächlich nicht.
Es ist gut, dass sie das aufklärt.
Ja, das ist wichtig.
Aber klingt ja nach einer interessanten Perspektive des Ausgegrenztseins, weil man war ja trotzdem, ich sag mal, anderer anwesender Person. Man war ja nicht Teil dessen und damit ein Gefühl von Einsamkeit. Und das heißt also, eigentlich hat ja jeder mal so Einsamkeitsgefühle. Wann wird es pathologisch? Also wann wird es einfach krankhaft? Und wann führt es dazu, dass man nur noch gefühlt sich in der Ausgrenzung zu den anderen fühlt? Und ich glaube, das ist ganz spannend, da mal drauf zu gucken.
Aber was ist denn so der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein? Du hattest jetzt gerade gesagt, du hast dich in deinem Hotelzimmer wie in so einem
Museum
gefühlt. Ja. Wobei ich an der Stelle mal deutlich machen muss, ich habe das große Glück, dass zu unserem Kundenkreis ein Museum gehört und ich darf dann ab und zu nachts in diesem Museum übernachten und ich schätze das sehr und das ist ganz, ganz fantastisch und das Technikmuseum Berlin ist da wirklich
ja,
super geeignet, ja. Um nachts im Museum zu sein und kein Stück einsam. Aber ich hätte dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Also ich glaube, wir Menschen sind ja darauf bedacht, uns auch zu Hause atmosphärische Einheiten einzurichten und darauf zu achten, dass wir in irgendeiner Form von, ich nenne es jetzt mal Bubble, das ist ja auch sehr sichtbar jetzt während Corona geworden, unterwegs zu sein und ein gutes Gefühl zu haben, weil das stärkt unseren Selbstwert und das ist auch was, wo wir uns zurückziehen können. Und wenn wir schlechte Momente haben, dann ist das das Lieblingskissen, was ich dann an mir oder an mich drücke, oder dann ist das der Partner, der da ist, oder Kuscheltiere oder Sonstiges. Es gibt also auch genug Menschen noch, die unterschiedlichste Themen dort präferieren. Ohne jetzt hier irgendwelche Fetische oder Ähnliches wieder hervorzurufen. aber am Ende führt das dazu, dass wir uns gemocht fühlen und dass wir auch das Gefühl haben, wahrgenommen zu werden. Und jetzt speziell auf deine Frage zum Thema Hotel. Es ist ein Glaspalast gewesen. Es war sehr minimalistisch, wobei ich ja Minimalismus eigentlich ganz gerne schätze. Aber das und dann auch noch in die Jahre gekommen und also eine Mischung irgendwie aus Dingen, die ich sonst nicht präferiere, und das auf sehr stylisch und dabei aber so anonym, und insgesamt war das ein hoher Anonymitätsfaktor und auch gar nicht die Möglichkeit, du kennst das vielleicht, wenn man irgendwo hinkommt und man kommt rein und man fühlt sich zu Hause. Das ist ein Gefühl, wo weniger, glaube ich, Einsamkeit auftritt. Und hier hatte ich das Gefühl, ich bin gar nicht zugehörig, ich gehöre da nicht rein. Und ich glaube, das war das, was mein auslösender Moment war. Reflektiert, in Ordnung, weil es ja auch begrenzt war. Und auch wusste, okay, das ist für mich halt nur die eine Nacht.
Also psychologisch gesehen kann man ganz gut unterscheiden zwischen alleine sein und einsam. Im Sinne von, wenn ich keine selbstwertähnlichen oder identitätsähnlichen Merkmale um mich herum habe. Also Menschen können gut alleine sein. In einer Umgebung, die sehr viel mit ihnen zu tun hat.
Das ist ja genau das, genau.
Die, wo sie sich auch gut wiederfinden, was viel auch mit der eigenen Wirksamkeit zu tun hat. Wenn wir in einer Umgebung sind, in dem so identitätsstiftende Merkmale fehlen, dann führt das eher dazu, dass Menschen sich als einsam erleben, weil so Ähnlichkeitsmerkmale, Ähnlichkeitsmarker fehlen. Und das wirklich Interessante ist, dass es auch sehr viel mit meiner sozialen Rolle zu tun hat. Also wenn ich irgendwo hinkomme, und natürlich eine Idee davon habe, welche soziale Rolle werde ich dort jetzt spielen. Und in dieser sozialen Rolle überhaupt keine Möglichkeiten der Wirksamkeit habe, sondern plötzlich andere soziale Rollen abgefordert werden. Das ist auch so ein Moment, wo viel Einsamkeit entsteht.
Und deine Party, ja?
So eine Party, aber ein guter Freund von mir, der ist Entertainer. Und der erlebt das immer wieder, wenn er auf Partys kommt, wo er eigentlich den Wunsch und auch das Gefühl hat, er ist als Privatperson eingeladen. Aber das Gefühl hat, die Leute haben ihn eingeladen in der Erwartungshaltung, dass er dort entertaint. Und er sagt, das sind dann so Momente, die machen einfach sehr einsam, weil er eben nicht das Gefühl hat, als Person erlebt zu werden, als Person wahrgenommen zu werden, sondern weil so ein sozialer Anspruch generiert wird. Im Sinne von, das ist deine soziale Identität, die du nach außen trägst. Und die wollen wir jetzt bitteschön auch sehen. Und er sagt, und dann wird's wirklich sehr einsam, wenn die ganze Zeit auch nur dieser Erwartungsdruck ist, na, wann kommt der nächste Witz, wann kommt die nächste Story, wann kommt die nächste Pointe? Und er einfach sagt, er möchte vielleicht einfach auch darüber reden, wie ihn die aktuelle Situation mitnimmt oder einfach auch mal zuhören, mal Fragen stellen, mal nicht das Gespräch führen.
Ich habe die Frage jetzt an dich. Das Thema Corona ist ja jetzt noch so in den letzten Atemzügen, nenne ich es jetzt mal. Aber da haben sich ja viele zurückgezogen und sind ja viele so in ihre soziale Welt. Habt ihr das auch gemacht als Familie? Also, oder warum hast du dich jetzt einsam gefühlt innerhalb deiner eigenen vier Wände?
Naja, das war, also das müssen wir splitten. Einsam habe ich mich jetzt nur durch die Nachtschicht gefühlt. Mhm. Das ist aber bei mir, oder sind das jetzt nur 4 Wochen gewesen. In der Corona-Zeit habe ich mich nicht einsam gefühlt, auch nicht als Familie wir uns. Weil die Kleinste haben wir eigentlich so gut wie nie in den Kindergarten gebracht. Die war also bei mir zu Hause. Ich hatte auch das Glück, Homeoffice machen zu dürfen. Und gerade am Anfang der Pandemie ist die Große in die 1. Klasse gekommen. Das heißt, die war auch zu Hause. Und die konnte ich noch ein bisschen unterrichten. Also das war eher stressig für mich, diese ja, dieses sich aufteilen zwischen, ich muss ja arbeiten, ich muss aber auch mit der Kleinen spielen, Mittagessen machen, die Große unterrichten, dabei ruhig und ausgeglichen bleiben. Also ich bin dann auch manchmal nach Feierabend sozusagen auch einfach mal in den Keller gegangen für 10 Minuten, weil ich einfach nur mal Ruhe wollte. Also nichts hören, nichts sehen, aber wir haben das als Familie ja super gemeistert. Also wir haben uns nicht angeschrien, es gab keinen Streit zu Hause. Und im Nachgang war das so ein bisschen, sage ich immer, wie Elternzeit. So. Also die Bindung zu meinen Kindern ist viel intensiver geworden.
Also hast du das Alleinsein genossen, das ist das eine. Also sprich, genau. Dieses bewusste Alleinsein, ja. Das, worüber wir ja schon mal gesprochen haben. Und gleichzeitig aufgrund der veränderten Situation mit der Nachtschicht Einsamkeit verspürt.
Genau.
Also ich habe das morgens, wenn ich mit meinem Hund, ich habe einen Hund, ja, Border Collie, ganz toller Hund, wenn ich mit dem morgens unterwegs bin, auch meistens früh, sehr früh, damit ich im Park meine Ruhe habe oder im Wald meine Ruhe habe, dann bin ich ja immer alleine mit dem. Und das ist immer so ein Moment, da schätze ich das Alleinsein. Da habe ich nie das Gefühl, einsam zu sein, obwohl ja sozusagen kein humanoider Partner an der Stelle dann da ist. Und das ist so eine traute Zweisamkeit zwischen meinem Hund und mir ist. Während ich, wie gesagt, in einer Situation durchaus auch einsam bin, in denen Menschen um mich herum sind. Und wenn wir uns das mal so angucken davon, was sind so Wahrnehmungsfaktoren, also wann erleben Menschen sich selber als wirksam, als selbstwertdienlich, dann sind es eben Situationen, in denen die Grundfolgebeziehungen gut herstellbar sind. Also weil ich dies tue, wird wahrscheinlich dies dabei rauskommen. Und Einsamkeit ganz hoch korreliert mit einer Hilflosigkeit, Grundfolgebeziehungen zu generieren. Also immer dann, wenn ich in Gruppen unterwegs bin oder in Situationen unterwegs bin, in denen ich nicht weiß, welche Wirkung mein Handeln haben wird, hat das eine hohe Wahrscheinlichkeit, zu einer sehr einsamen Wahrnehmung zu werden. Weil es eben uns nicht auf unser Handeln zurückwirft, auf uns als Mensch, sondern eben auf das Nichthandeln, auf das Nichtwirksamsein.
Wir leben aber gerade in einer Gesellschaft, wo wir jetzt natürlich uns viel ablenken und gar nicht die Zeit haben, ich nenne es jetzt mal, anzuhalten und uns über unsere eigene Wirksamkeit klar zu werden.
Genau.
Kann das ein Punkt sein, dass wir einsamer werden?
Ich denke, wir werden einsamer, weil wir, wenn wir uns mal die Aufmerksamkeitsspanne angucken. Die Aufmerksamkeitsspanne hat sich extrem vermindert. Also man kann fast sagen, im gleichen Ausmaß wie die Nutzung sozialer Medien ansteigen, nimmt unsere Kompetenz aufmerksam zu sein.
Gibt es auch interessante Studien zu, ja. Mhm.
Und wenn wir uns das angucken, heißt das, dass wir immer einsamer werden, weil wir eben nicht mehr unsere Wirksamkeit überprüfen oder wahrnehmen können, sondern weil wir Zuschauer in einem sozialen Programm sind, dessen eigener Beitrag gering ist. Also ich möchte nochmal auf so soziale Medien abstellen. Wenn man sich ansieht, was dort gepostet wird, dann hat das ja immer wenig mit der eigenen, mit dem eigenen Leben zu tun. Das sind in der Regel Personen, die entweder über besonders sportliche oder körperliche Attribute verfügen, die dann dort gezeigt werden. Es sind besonders gute Ideen, die irgendjemand postet, die er hatte. Es sind ganz besondere Momente, ob das jetzt der rote Teppich ist oder auch das Erleben, ob das Hochzeiten sind oder Taufen. Oder es sind also immer so diese besonderen Momente, die ja unseren Alltag nicht ausmachen.
Genau, da werden noch 10 Filter drüber gelegt und dann hat es nochmal einen ganz charmanten Eindruck.
Genau, das bedeutet, diese Nutzung der sozialen Medien führt dazu, dass ich eine Bedeutsamkeit von Welt erlebe, die mit meiner Welt wenig zu tun hat. Und das heißt natürlich, dass ich immer zu latent erlebe, nicht dazu zu gehören, weil die Bilder, die ich bekomme, sind nicht die Bilder, die ich habe, wenn ich vorm Spiegel stehe, wenn ich mir meinen Alltag angucke. Und dadurch werden wir mit der Nutzung der sozialen Medien auch immer einsamer.
Interessanter Punkt, das würde ja bedeuten, wer nutzt denn jetzt schwerpunktmäßig die sozialen Medien? Das sind ja eher die jüngeren Generationen, wo jetzt interessante Studien auch schon zu da sind. Ich glaube, Professor Spitzer war es als solcher, der darauf verwiesen hat, dass gerade die junge Generation da schon Einsamkeitsphänomene zeigt und auch hat, weil ja alles über das Social-Media-Thema läuft. Und natürlich andersrum auch die Älteren, also sprich die 50-Plus-Generation. Wir hatten ja beim letzten Mal über das Thema Wechseljahre gesprochen, was dann auch einhergehen kann mit dem Thema Einsamkeit. Und insofern ist es ganz spannend, weil die Generationen dazwischen sind natürlich oft noch mit alltäglichen Themen beschäftigt, mit Kindererziehung und Karriere und ähnlichen Sachen, sodass dieses Anhalten, das bewusste Wahrnehmen und dieser Stress, der durch die Anzahl von Einflüssen entsteht, gar nicht so zum Tragen kommt, sondern das ist eher sind diese großen Unterschiede in diesen beiden polarisierenden Generationen, so würde ich es jetzt mal nennen.
Also es gibt eine Untersuchung, da hat man mal geguckt, ab wann Kinder zwischen 10 und 14 Jahren, glaube ich, waren es, Entzugserscheinungen haben, weil sie keinen Zugriff auf Social Media haben. Und nach 4 bis 6 Minuten haben die tatsächlich auch körperliche Entzugserscheinungen gehabt, also Stresssymptomatik aufgewiesen, weil sie dieses Gefühl hatten, oh Gott, ich bin sozusagen der Einzige auf der ganzen Welt, der jetzt nicht in der Lage ist, bei Insta was zu sehen, auf Facebook was zu posten oder. Und ich glaube schon, dass diese Frage, was ist meine Welt, was ist die reale Welt, also was ist mein reales Selbst, dass dieses reale Selbst im Moment eine massive Bedrohung erfährt durch die Umwelt, weil wir kaum noch ein reales Selbst haben, was als wertvoll wahrgenommen wird im Vergleich zu den sozialen Medien.
Dann haben wir aber trotzdem 2 Punkte. Wir haben einmal diese Social-Media-Einflüsse und damit im Prinzip hier das Super-Poster dessen, wo wir leben könnten und sollten. Ja, also im Sinne von, hier sind die Optionen für jüngere Generationen. Und wir haben die jetzt gerade, ich würde mal sagen, 50 plus sind, natürlich nicht in dieser Welt so unterwegs sind, die einfach die reale Welt sehr hart erleben, weil gerade massiv viel Veränderung stattfindet und dadurch dieses Thema von Einsamkeit und Identitätsverlust stattfinden kann.
Konstantin, was hast du gemacht, als du gemerkt hast, irgendwie bin ich in einer Wohnung, die sonst so von Leben erfüllt ist und jetzt, wo alle weg sind, habe ich so ein Einsamkeitserleben?
Eigentlich wirklich nicht viel. Ich habe mich auf den Balkon gesetzt, Kaffee getrunken und gewartet.
Die Ruhe genossen?
Nee, in dem Fall wirklich nicht. Ich habe einfach gewartet, dass meine Kinder nach Hause kommen. So, weil die plauzen ja dann rein, die Tür geht auf, dann kommen sie ja angerannt und dann erzählen sie, was passiert ist und was sie erlebt haben. Also darauf habe ich mich gefreut. Auf der anderen Seite ist man da oder war ich da auch ein Stück traurig, weil ich wusste, ab dem Moment, wo sie nach Hause kommen, 1,5 Stunden später, muss ich aber schon auf Arbeit. Also das war so, ja, irgendwie so gemischt. Also Einsamkeit kann ja auch schön sein.
Monique, jetzt hast du ja sich sehr intensiv damit beschäftigt. Was sind denn so Tools, die du im Umgang, wenn deine Klienten zu dir kommen und über Einsamkeit klagen, die du da so auf der Agenda hast, die gut funktionieren?
Also schwerpunktmäßig habe ich ja meistens Menschen, die, ich sag mal, 50-Plus-Generationen unterwegs sind, die mit dem Thema um die Ecke gekommen sind, also weniger die jüngeren Generationen. Und deswegen glaube ich auch, dass da unterschiedliche Tools funktionieren. Jüngere Generationen sind natürlich noch nicht so geübt in der entsprechenden Reflexion und auch in diesem Gefühl und Ankommen. Ich glaube, die älteren Generationen haben das bisher auch sehr oft weggedrückt und hatten es für sich nicht, es war kein Thema. Und es war für sie auch nicht irgendwie auch real, existent. Und jetzt ist es natürlich die Herausforderung, sich die Zeit für sich selber zu nehmen, anzuhalten und aus diesen Alltagsschleifen, so nenne ich es jetzt mal, rauszukommen. und die bewusst auch wahrzunehmen und auch in sich reinzufühlen und nicht zu kompensieren. Und wir neigen ja durchaus dazu, du hattest vorhin schon mal von dem Thema erlernte Hilflosigkeit das Thema angesprochen, wenn Dinge nicht funktionieren, ist auf irgendetwas zu schieben und natürlich dann hier auch immer den Grund dafür zu finden und zu sagen, okay, das wird jetzt darauf zurückzuschieben sein, oder wir erklären uns ja Dinge auch gerne mit Schicksal und ähnlichen Sachen. Und ich glaube, hilfreich für die Klienten, die ich jetzt speziell habe, war jetzt unter anderem das Thema, Dinge anzunehmen, sich wahrzunehmen, sich in sich hineinzufühlen, Gefühle auch zuzulassen, egal ob es Traurigkeit ist oder auch das Gefühl von Verlust, was ja oft auch mit dem Thema Einsamkeit einhergeht. Und dann an seinem Selbstwert zu arbeiten. Und das sind ganz kleine Sachen, die da durchaus hilfreich sind. Also sprich, angefangen von jemandem ein Kompliment zu machen und jemand anderen auch mal anzusprechen. Also da, selbst dieser Verlust ist ja dann schon oft da, dass Menschen sich gar nicht mehr trauen. Also ich erinnere dich jetzt gerade an den Entertainer, den du da gerade angesprochen hattest. Der traut sich ja schon gar nicht mehr, wie ein anderes anzusprechen, weil er ja vielleicht Angst hat, nicht mehr in der Rolle wahrgenommen oder in seiner persönlichen Rolle wahrgenommen zu werden. Und ich frage einfach mal, was kann denn Schlimmes passieren, wenn ich jemand anderes anspreche?
Ich habe mal ein Arbeitsblatt von dir gesehen, da erinnere ich mich noch gut dran. Da ging es darum, dass auf diesem Arbeitsblatt so ganz alltägliche Fragen gestellt wurden. Also guck mal zurück in deine vergangene Woche, worüber hast du dich gefreut? Oder was ist ein Musikstück, was dich an eine Situation erinnert aus deiner Vergangenheit? Was ist ein Theaterstück, ein Zitat? Also da wurde sehr viel mit Alltagsthemen gearbeitet. Wie reagieren deine Kunden, wenn du solche Arbeitsblätter, die ja im ersten Moment fast schon profan wirken, wenn du mit ihnen arbeitest an solchen Blättern?
Also im Normalfall kommen ja zu mir immer Menschen, die, ich nenne es jetzt mal, Probleme haben. Ja, also die kommen ja nicht, weil sie eventuell befürchten, ein Problem zu bekommen, sondern die sind ja im Prinzip in irgendeiner Form mit Themen unterwegs, die sie gerade belasten. Und meistens ist es ein Business-Kontext und da hat sich natürlich dann sowas langfristig angebahnt. Das heißt, sie haben den Selbstkontakt komplett zu sich verloren und können gar keine Freude mehr über die Dinge empfinden, die sie erleben, weil es muss dann immer noch größer, noch höher, noch mehr sein. Und diese kleinen alltäglichen Dinge, wie dass ich mich jetzt über Musik aus meiner Jugend erfreue oder dass ich in irgendeiner Form nochmal reflektiere, was ich in dieser Woche Positives hatte, das kommt da gar nicht zum Tragen. Und deswegen fangen wir damit relativ simplen Mitteln an. Also anfänglich meistens in ganz kleinen Sequenzen, weil die meisten A keine Zeit für sich haben und auch sich gar nicht mit den Themen auseinandersetzen wollen, weil es viel einfacher ist zu rennen und im Hamsterrad zu bleiben. Und der zweite Punkt ist, also es heißt also kurz mal anhalten und mal Luft holen und sich selber wieder spüren. Und der zweite Punkt ist es dann halt auch, das mal zu schreiben. Es hat sich gut herausgestellt, dass Menschen, die schreiben, tatsächlich auch anders reflektieren als in dem Moment, wenn ich, man muss es natürlich mögen. Es gibt auch genug Menschen, die nicht gerne schreiben wollen. Aber hier tatsächlich mal für sich das wie so eine Art Tagebuch zu reflektieren und damit auch ein Gefühl von Reflexion zu erfahren. Und ich erlebe das auch immer wieder in Übungen, die wir machen. Wenn ich die Woche mal zurückblicke mit meinen Klienten, denen fällt das unsagbar schwer, A, es in Worte zu fassen und B, dann auch noch zu wissen, okay, was hat ihnen Energie genommen, was hat ihnen Energie gegeben. Also gerade diese Energienehmer für sich mal zu identifizieren und dann auch daran zu arbeiten, einfach weniger von diesen zu haben.
Das ist aber etwas, was, glaube ich, sehr vielen Menschen sehr schwer fällt, weil wir als Kinder von 0 bis 3, 4 haben wir ja so eine bildhafte Welt. Also das, was wir sehen, das ist real. Dann kommt unsere sprachliche Welt dazu. Das heißt, wir lernen Begriffe dafür, für Luft, Liebe, Wut, Trauer, Angst, Dinge, die wir also nicht sehen können, die nicht anfassen können. Und irgendwann setzt sowas wie so eine genannte frühkindliche Amnesie ein. Das heißt, wir vergessen ganz viel aus unserer bildhaften Welt, weil nur noch die Welt real ist, die wir lesen können, die wir sehen können, für die wir ein Wort haben. Und insofern verlernen wir es dann auch, über Dinge zu reden, nur weil wir noch kein Wort dafür haben, sondern weil es diffus ist, weil es schwer zu formulieren ist, weil es noch kein Label dazu gibt, noch nichts, was ich draufkleben kann. Also nehmen wir mal das Thema allgemeines Erschöpfungssyndrom, also Burnout. Ne? Irgendwann gab es einen Titel dafür, Burnout, und dann hat die Akzeptanz auch zugenommen, wenn die Leute vorher gesagt haben, oh, ich bin so müde, ich bin so K.O. oder Long-Covid. Noch weiß gar keiner genau, was sich hinter Long-Covid verbirgt, aber Gott sei Dank haben wir jetzt ein Etikett, was wir draufkleben können, wo wir eine Symptomatik hinterlegen können. Und so, glaube ich, ist es bei Einsamkeit auch, weil es eben ein sehr, sehr subjektives Erleben ist. Und wie will ich dieses Gefühl, was diffus ist, was ich schlecht zuordnen kann, wo ich die auslösenden Faktoren kenne, wie will ich dieses Gefühl beschreiben, wenn ich kein Etikett dafür habe? Also, wenn ich jetzt mal an meine Einsamkeitserfahrung auf dieser Party denke, wo ich mir die Frage stelle, was hätte denn anders sein müssen, damit dieser Einsamkeitsmoment nicht auftaucht? Oder was hätte passieren müssen? Oder was müsste mein Anteil in dieser Situation sein? Und da wird mir
wieder bewusst,
wenn ich noch kein Bild dafür habe, kein Wort dafür habe, sondern nur eher was sehr Diffuses, dann führt das auch eher zu einer Scheu davor, sich damit zu beschäftigen oder sich damit wirklich auseinanderzusetzen.
Ich würde gerne drauf eingehen. tatsächlich ist es ja so, dass alle psychologischen oder psychiatrischen Krankheiten ja sehr diffus sind und im Volksmund ganz gerne weggepackt werden, oder vor gut 100 Jahren wurden die Leute ja noch weggesperrt, wenn irgendwelche diffusen Erkrankungssymptome, ich erinnere auch durchaus an das Thema Hysterie, aufgekommen sind. Übrigens Hysterie, 1952 wurde das erst gestrichen als Krankheit, ja, und war auch ein Sammelbegriff.
War immer noch als Phänomen vorhanden.
Ja. Aber am Ende ist es jetzt so, in dem Moment, wenn es ein Label bekommt, bei einem gebrochenen Arm sieht man das, und jetzt haben wir eine Krankheit dafür, dann ist es hilfreich und dann wird es auch weitaus mehr akzeptiert. Und ich glaube, deswegen bin ich da auch nochmal reingegangen, dieser eigene Anteil in diesen ganzen Themen ist nicht zu unterschätzen. Und deswegen ist es extrem wichtig, in den Selbstkontakt zu kommen und sich nicht nur zu fragen, okay, was ist mein Anteil, sondern wie kann ich meinen Anteil auch vergrößern und wie kann ich auch meine Wirksamkeit wieder in dem jeweiligen Prozess verstärken und auch wieder das Gefühl von Alleinsein ein Stück auch mehr genießen. Also das ist ja das, was ja auch schon fast Luxus ist, wenn ich jetzt Klienten habe und sie fast da reinzwinge in dieses Alleinsein mit sich, dass ich dann oft feststelle, ich bekam heute Morgen gerade eine schöne E-Mail dazu, da wurde ich darauf hingewiesen, dass man das jetzt probieren würde. Und ich möchte dazu sagen, die Klientin versucht sich im Auto jetzt allein mal 5 Minuten wegzuschließen, um dann von der Welt Abstand zu nehmen.
Im Auto einzuschließen.
Im Auto.
Und dann hat sie den E-Mail geschrieben.
Genau, also nachdem sie aus dem Auto ausgestiegen ist.
Auch ein Ort, um mal in Ruhe Mails zu schreiben.
Ja, genau. Ja. Also es ist insofern, wir sind in einer extrem betriebenen Welt. Und das ist wirklich, wirklich spannend, dass wir dann trotzdem diesen Riesenfaktor der Einsamkeit haben.
Konstantine, was hast du anders gemacht jetzt, um zu Hause dieses Gefühl vielleicht nicht zu haben? Oder es ist umzudrehen und zu sagen, ich kann es von Einsamkeit switchen in Alleinsein, was ich genieße?
Naja, ich bin erstmal später ins Bett gegangen, um länger zu schlafen. Das heißt, um den Zeitraum, bis dann wieder die Kinder nach Hause kommen, zu verkürzen, wo ich alleine bin. Und ich habe dann angefangen, einfach zu lesen. Bis es soweit war, dann einfach zu sagen, okay, ich lese jetzt die Nachrichten oder ich informiere mich zu irgendeinem Thema. Also die Zeit mit mir selber zu verbringen, mit Dingen, zu denen ich sonst nicht so komme.
Na Mensch, vielleicht sollte ich mal mit deiner Frau reden, dass sie den Zettel hinlegt. Na, dann kannst du auch mal Dinge tun,
Aufgaben,
wo du sonst nicht kommst.
Genau. Aufgaben, ja. Ja.
Der kleine Konstantin hat heute noch Folgendes vor.
Genau. 10 Kilo Kartoffeln schälen. Nein, aber was mich noch interessieren würde, weil das erlebe ich wirklich selbst in meinem Umfeld. Wir haben Großeltern, oder die Kinder haben Großeltern, die alleine leben. Mhm. Und wir haben eine Zeit lang ganz oft eingeladen. Wollt ihr nicht mal vorbeikommen? Und dann sind sie auch immer gerne vorbeigekommen. Und irgendwann haben wir aber auch gesagt, okay, wir laden auch jetzt nicht explizit jedes Mal ein. Wir warten mal, wann sich die Oma, der Opa meldet. Mhm. Und es kann Wochen dauern. Wenn man dann fragt und sagt, na sag mal, warum warst du denn jetzt 7 Wochen nicht da? Warum hast du dich denn nicht gemeldet? Dann ist es unser Erleben gewesen, dass ganz oft argumentiert wurde, na ja, ich möchte eure Abläufe nicht stören, ihr habt ja auch Stress, ihr seid ja auch mal froh, wenn ihr Wochenende habt. Was ja zum einen richtig ist, aber Gesellschaft ist ja schön. Und was ich bisher nicht verstanden habe, ist, warum reduziert man sich da selbst so? Also als Störfaktor, als unangenehm, als ich störe irgendwelche Abläufe. Weil das ist doch eigentlich dann schon eine schlimme Form, meiner Meinung nach. Wenn man sich wirklich auch noch einsam fühlt zu sagen, und jetzt möchte ich vielleicht gerne Kontakt haben, auch mit Freunden, aber ich will mich niemandem aufdrängen. Ich möchte da eigentlich nicht stören. Was können wir da machen?
Es sind zwei Phänomene. Das eine Phänomen ist das, was wir, glaube ich, schon beim Thema Gefühle schon mal angesprochen hatten. Wir haben immer dieses Erleben, wenn ich ein Gefühl habe, muss ich auch sofort in die Handlung gehen. Also ich habe das Gefühl der Einsamkeit und jetzt muss ich sofort irgendwas machen. Das funktioniert natürlich, wenn wir eine gute Vorhersehbarkeit haben. Also was hilft mir, was tue ich dann? Aber wenn ich diese Grundfolgebeziehung habe, habe ich auch keine Einsamkeit, weil ich ja quasi sofort weiß, was ich tun kann. Wenn ich aber nicht weiß, was mir in dieser Situation hilft, dann erzeugt es Hilflosigkeit. Und das wäre so, als wenn man jemandem mit einer depressiven Störung sagt, sei doch mal spontan, geh doch mal aus dir raus. Und das ist also quasi ja Teil dieser Beeinträchtigung, dass das eben nicht funktioniert. Das ist das eine. Und das, wir leben in dieser selbstoptimierten Gesellschaft, wo uns ja auch immer zu klar gemacht wird, dass du mit deinem Gefühl, mit deinem Anliegen, wenn du nicht einen Lösungsbeitrag, eine Idee hast oder irgendwas ähnliches, dass du damit nicht gesellschaftskonform bist. Das ist das eine. Und das zweite, wir haben eine sehr, finde ich, bedauerliche Entwicklung in unserer Gesellschaft. Es gibt ein schönes afrikanisches Sprichwort, das heißt, man braucht zum Erziehen eines Kindes ein ganzes Dorf. Weil wir diese unterschiedlichen sozialen Rollen da haben. Und die Älteren dort sind eben stark dafür verantwortlich, sowas wie moralische Werte über Geschichten, über Legenden und so weiter, Moral zu vermitteln, auch Tugenden zu vermitteln. In welchem Verhalten zeigt sich das? Und so haben wir viele gesellschaftliche Funktionen für unterschiedliche Generationen, gesellschaftliche Aufgaben, die aber durch unseren Lebenswandel systematisch entfallen sind. Und das macht es natürlich ganz schwer, wenn ich in so eine Generation eintrete und plötzlich gibt es für mich gesellschaftlich keine Aufgaben mehr. Diese Rollen sind entfallen. Mir die Frage zu stellen, was kann ich jetzt aktiv dort tun? Weil ich, wie gesagt, ja gar kein Etikett dafür habe. Es gibt ja dieses zum Beispiel Rente-Opa, wo man sagen kann, man kann sich einfach mal einen älteren Mitbürger, eine Person im höheren Erwachsenenalter in Anführungsstrichen mieten, aber eben nicht nur damit die Person die Kinder von der Kita holt, sondern auch, weil es für diese Person eine ganz wertvolle und wichtige und schöne Erfahrung ist, im Rahmen eines kompetenten Alterns, nämlich gebraucht zu werden, eine Funktion zu haben. Und wenn man sich mit diesen Menschen unterhält, dann kommt da auch ganz viel Zufriedenheit plötzlich wieder rüber, weil sie sagen, sie haben eine Funktion, sie haben eine Rolle. Und unsere Gesellschaft hat viele dieser sozialen Rollen kaputt gemacht, weil wir glauben, dass wir sie durch Optimierung, durch Prozessgestaltung, durch elektrische Hilfsmittel irgendwie kompensieren können, weil sie im ersten Moment oft wie eine Belastung wirken.
Wir haben das Bild ja auch durchaus so gestrickt, dass wir gesagt haben, die ältere Generation, ich bin jetzt mal hart und nenne es jetzt mal, vermindern die Wertigkeit dieser Generation. Vielleicht noch zum Enkelhüten ist es vielleicht noch ganz gut. Genau. Und also das heißt, wir schreiben ihnen die Rolle zu. Sie selber können sich aber gar keine Rolle mehr selbst zuschreiben und ihr Selbstwirksamkeitsprinzip auch gar nicht mehr ausleben. Und insofern ist es hochspannend. Dieses Phänomen erlebe ich übrigens auch bei meinen Eltern. Es ist von uns natürlich jetzt sehr hilfreich, wenn wir dieser Generation einfach mehr Unterstützung zukommen lassen und ihnen bei ihrer Rollenfindung, ich nenne es mal helfen, also nicht ihnen eine Rolle nur geben, sondern auch durchaus sie helfen und sie auch fragen, wo sie hinwollen und vielleicht auch unterstützende Merkmale einfach mal, ist manchmal vielleicht auch ein bisschen subversiv einfließen lassen, so würde ich es mal nennen. Ja, und mir geht jetzt auch immer noch diese Geschichte mit den Jüngeren, mit der jüngeren Generation durch den Kopf. Da ist es ein ähnliches Phänomen. Wir neigen natürlich dazu, als Eltern sehr stark für unsere Kinder alles zu vollbringen. Angefangen von Konfliktlösungen hin zu irgendwelchen, also wenn das Kind nach Hause kommt und dann sagt, ich habe mit irgendjemandem ein Problem, dann kenne ich das durchaus noch so, dass man gesagt bekommen hat, dann löse es. Ja, und heute sind wir eher in der Position, dass wir sagen, ich löse es für dich. So, und damit erzeugen wir natürlich auch wieder diese fehlende Selbstwirksamkeit des eigenen Kindes und das auch Vertrauen darauf, dass ich Dinge auch anfassen und lösen kann. Und deswegen ist es hilfreich, als Elternteil Kinder zu bestärken, Dinge anzugehen und dann Scheitern, ein gesundes Scheitern auch zu ermöglichen und zu unterstützen und dann auch zuzulassen, dass es ja nicht gegen das Kind ist, sondern einfach um zu wachsen in sich selbst, an sich selbst. Und so sollten wir das einfach für alle Generationen einfach ein Stück mehr in den Fokus wieder schieben.
Was, wenn wir uns jetzt mal Einsamkeit angucken, Monique, aus deiner Erfahrung als Coachin, was ist so ein Tool, was den Leuten hilft, wo du sagst, das bringt die so in diese Bewegung, vielleicht auch ein Stück Einsamkeit anders damit umzugehen, hinzunehmen, ertragen zu können oder möglicherweise abzubauen?
Naja, viele, jetzt bin ich, jetzt hole ich wirklich Klischees raus. Viele glauben ja, dass man, wenn ich mir eine Katze kaufe, dass ich damit mein Problem löse, ja, oder in irgendeiner Form. Und dann wären es halt 20 Katzen am Ende. Und dann gibt's halt noch andere Rahmenbedingungen, die dazu nicht mehr hilfreich sind. Die Urbanisierung, in der wir jetzt gerade unterwegs sind, plus auch die Anzahl der Haushalte, die täglich steigt, kann man so sagen, führen natürlich dazu, dass wir mehr und mehr in großen, auf großen Plätzen oder an großen Themen trotzdem einsamer werden. Und ich glaube, was ich vorhin schon sagte, es ist hilfreich, bei sich anzufangen, mit sich selber in Kontakt zu kommen. Und da muss man natürlich gucken, wie ist die Familienstruktur, wie ist die Struktur meiner Freunde und Bekannte. Auch hier ist ja das Phänomen, dass je älter ich werde, desto weniger Freunde habe ich. Das hängt jetzt nicht nur damit zusammen, dass die alle wegsterben, sondern das hängt auch damit zusammen, dass Interessen sich verändern und dass Lebensentwürfe einfach anders sind. Desto hilfreicher ist es aber auch, hier auch sich nicht davor zu scheuen, mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen. Also ich höre das oft, wenn Menschen sich getrennt haben, dass dann, also ich bin jetzt weniger ja in der Paarberatung unterwegs, aber dass ich dann zumindest Menschen höre, mir fällt es total schwer, jemand anders kennenzulernen. Und auch hier ist es ja so, wir sind es ja gar nicht mehr gewöhnt, auf jemanden zuzugehen, sondern ich setze mich ins Internet, da habe ich einen anonymen Ansprechpartner. Dort kann ich mein Profil hochladen, ich kann mir 5-mal überlegen, was ich schreibe, bevor ich es überhaupt sage. So, das heißt also, diesen sozialen Kontakt zu suchen. Und es bietet sich gerade wieder sehr an, offen zu sein, auch mal verrückte Momente zuzulassen. Und verrückt heißt schon, mal Dinge zu machen, die ich vorher nie gemacht habe und sich auszuprobieren und auch Neues zuzulassen. Angefangen von Picknicks mit Menschen, mit Nachbarn oder auch einfach mal einzuladen oder irgendwelche Speed-Datings. Ja? Es gibt ja alles Mögliche an Möglichkeiten, wo man live mit Menschen in Kontakt treten kann. Und das erstmal zu üben. Und wenn ich dann tiefer gehenden Kontakt haben will, also sprich wirklich sich mal auszutauschen mit jemandem, dann muss es, und der beste Freund vielleicht nicht mehr Existenz ist, dann muss ich auch nicht die Erwartungshaltung haben an denen, also an mein Gegenüber, dass er das sofort erfüllen kann. Das ist was wächst. Also hier auch die Erwartungen ein Stück runterzuschrauben und sich darauf einzulassen, dass Enttäuschungen passieren können. Und damit auch einen friedvollen Umgang zu erleben und zu sagen, okay, Enttäuschung oder Scheitern gehört auch wieder hier zu meinem Wachstum dazu.
Ich würde gerne einen Punkt nochmal aufgreifen, diese Langsamkeit. Also jetzt physiologisch betrachtet erzeugt Arbeit ja bei uns Stress. Also immer, wenn ich Tätigkeiten habe, Handlungen habe, dann brauche ich dazu bestimmte Stresshormone, die meinen Körper in Aktivität bringen. Und das führt natürlich auch dazu, dass Hirn organisch gesehen die Ebene aktiv ist, die wir mit so einem Fight-or-Flight-Modus benennen. Also sagen, okay, ich muss mich darum kümmern, dass ich alles sortiert kriege, dass ich meine ganzen Termine hintereinander bekomme, dass ich heute noch Yoga, Sport und meine gesunde Ernährung in den Griff kriege und. Führt aber natürlich auch dazu, dass die Hirnstrukturen, die ich brauche, um mal auf neue Gedanken zu kommen, auf andere Ideen zu kommen, dass die überhaupt gar keine Möglichkeit haben, aktiv zu werden, weil mein Organismus die ganze Zeit in so einem Primärmodus läuft. Und insofern bin ich total bei dir. Es ist überhaupt nicht zielführend zu sagen, oh, ich bin einsam und jetzt erhöhe ich die Menge an Tätigkeiten, erhöhe ich die Menge an, du du hattest gerade genannt, Katzen, um die ich mich zu kümmern habe, oder stürze mich in soziale Aktivitäten, in Clubs, in Communities oder ähnliches, sondern psychologisch gesehen ist ein ganz wichtiger Umgang mit Einsamkeit, ihm zuzulassen, dass ich aus dieser Aktivitätsschwelle meines Gehirns mal in so einen Default-Modus komme, also mal nicht hektisch abarbeite, Termine koordiniere, sondern zulasse, dass Hirnregionen aktiv sind, die ich Gedanken zulasse, Gedanken rotieren lasse, die eben dazu führen, dass ich mir meiner stärker bewusst bin. Ansonsten führt es eben dazu, dass Menschen eben, um Einsamkeit zu entgehen, um diesem furchtbaren Phänomen der Einsamkeit zu entgehen, sich in völlig überzogene Aktivitäten stürzen und dann natürlich auch, und das ist ja auch für diese Aktivitäten gar nicht förderlich, in dem Moment wieder austreten, wo sie merken, oh, jetzt bin ich nicht mehr einsam. Und das ist ja, wenn ich so an Charity-Vereine denke oder an Hilfsvereine, natürlich fatal, wenn die Menschen dann austreten, wenn sozusagen die Tage wieder länger werden, die Clubs wieder aufhaben, die Straßencafés geöffnet sind und plötzlich die Menge derer, die sich gesellschaftlich engagieren oder in Vereinen engagieren, extrem zurückgeht, weil sie das ja jetzt nicht mehr tun müssen. Also wenn diese Aktivität lediglich so eine Instrumentalität hatte, um nicht einsam zu sein.
Ja, guter Hinweis. Ich möchte es sogar noch erweitern. Ich möchte sagen, dass wir unser Mobile-Phone durchaus mal auch zu Hause lassen können, auch mal vereinsamen lassen sollten, weil es durchaus dazu führt, dass ich neben der Präsenz der Social-Media-Themen auch das verhindere, dass ich halt, wenn ich Langeweile empfinde, sofort dieses mit dem Mobiltelefon zu bekämpfen. Und neben der Tatsache, dass es auch ein Schulter-Nacken-Problem einfach mindert, empfehle ich hier tatsächlich diese Langeweile auch mal auszuhalten. Und dann auch sich selber mal klar zu werden, wie fühle ich mich gerade, wo bin ich gerade und so ein Stück wieder für sich klar zu sein. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich und unterstützt genau das, was du gerade nochmal gesagt hast, hier ein bisschen mehr klarer zu werden.
Dann würde ich vielleicht an der Stelle noch ein kurzes Statement von jedem mal hören wollen. Was macht er heute nach der Sendung anders, wenn die gleiche Situation auftaucht?
Ich hoffe einfach, ich beantworte das jetzt mal anders. Ich hoffe einfach, dass...
Nee, ich will aber schon eine Antwort auf meine Frage.
Genau.
Ja, das haben wir ja oft im Dialog, aber ich werde da ja auch immer mal so weggepeitscht mit, na, darüber reden wir jetzt nicht, deswegen mache ich das mal genauso. Also was für mich unheimlich wertvoll gerade war, und ich hoffe einfach auch, dass das viele Großeltern hören, ja, ist zu sagen, definiert eure Rolle neu. Ja, also ihr seid da nicht überflüssig, wenn ihr euch einsam fühlt, deswegen nicht zu Besuch kommt, sondern dann definiert einfach eure Rolle anders. Dann fangt halt an zu sagen, okay, ich will jetzt kochen für die Leute oder ich will Ausflüge machen mit den Enkelkindern. Ich will einfach nur da sein, ja, und lesen, aber in Gesellschaft. Also ich glaube, das ist super wichtig, dass wenn man einsam ist, und das habe ich für mich mitgenommen, dass das zum einen eine Frage der Perspektive ist und dass man das vielleicht relativ schnell lösen kann, indem man einfach seine Rolle anders definiert, sich eine neue sucht, ja, das als neuen Abschnitt wahrnimmt, und damit proaktiv umgeht.
Monique, was machst du im nächsten Designhotel nach einem anstrengenden Kundentermin?
Eine Runde Yoga.
Doch, du bist nichts hinzuzufügen.
Doch, was machst du denn? Was machst du bei der nächsten Grillparty anders?
Mir im Vorfeld genau zu überlegen, mit welcher Rolle komme ich dorthin? Und wenn diese Rolle erfüllt ist und wenn es nur die Rolle des ich esse mit und gehe dann wieder ist, dann auch tatsächlich nicht zu hoffen oder zu erwarten, dass die anderen dafür verantwortlich sind, dass meine nächste soziale Rolle irgendwie erfüllt wird. Sondern zu sagen, nee, ich gehe da eine Stunde hin oder anderthalb und wenn die einen Alkoholpegel X haben, dann heißt das für mich auch nicht darauf zu hoffen, dass sich noch Gespräche einstellen, sondern einfach zu gehen.
Finde ich. Ist jetzt an der Stelle wieder ein schöner Schluss.
Dann lass es gehen.
Genau. Wünschen wir euch viel Spaß beim Hören, freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao.